Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir Künstlerinnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Zu Gast in Folge 9 sind Sänger-Gitarrist Yong Il Sin, Gitarrist Live Schönbohm, Bassist Philipp König und Schlagzeuger Sebastian Nase von der Kölner Indie-Band Kadavre des Schnaps. Ende Juni erschien über Barhill Records ihre EP One of the Laziest Takes auf CD und digital. Auf der findet ihr 4 Songs zwischen 80er Indie, Art Rock und Punk. Musik für Fans von Smile, Lawnchair, Modest Mouse, Wolf Parade und Parquet Court. Hallihallo, Kadavre des Schnaps. Stellt euch doch bitte mal kurz vor, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und welche Funktion ihr in der Band habt.
Yong, beginn du doch mal als.
Hi, ich bin Yong. Ich bin Gitarrist und Sänger der Band.
Und heimlicher Chef.
Nicht mehr, glaube ich.
Okay, ich bin live. Ich spiele auch Gitarre. Genau. Ganz selten mache ich mal so ein paar Background-Geräusche ins Mikrofon.
Ja, ich bin Bassi und ich spiele Schlagzeug.
Der Philipp und spiele Bass.
Cool. Welchen Stellenwert hat Musik in eurem Leben? Was bedeutet Musik für euch, sowohl als Konsument als auch Musikschaffende? Die Frage stelle ich irgendwie jedem.
Ja, Basti, bitteschön.
Nee, mach.
Ja, spielt eine sehr wichtige Rolle, auf jeden Fall. Also schon, glaube ich, für Leute, die sich nicht so mit Musik auseinandersetzen, eine sehr unnormal große Rolle bei mir. Beschäftige mich schon sehr viel gedanklich und praktisch damit. Und genau, vor allem mit dem Musik machen, hören auch. Natürlich nicht mehr so exzessiv wie jetzt früher in der Jugend oder so. Aber mit großem Interesse nach wie vor höre ich mir sehr viel an. Und ja, es ist schon so ein wichtiger Lebensinhalt auf jeden Fall, das Musik machen und auf Konzerte gehen etc., alles was dazu gehört.
Ja, und je älter man wird, auch so nerdig und blöd über Musik labern, ne? Ich habe das Gefühl.
Darum geht es ja eigentlich auch hauptsächlich. Deswegen zieht man sich den ganzen Kram hier rein, damit man wirklich drüber reden kann. Na, bei mir ist, weiß ich nicht genau, irgendwie würde ich sagen, es spielt eine Riesenrolle. Andererseits, aktuelle Musik, was rauskommt in der letzten Zeit, um ehrlich zu sein, in den letzten 20 Jahren, beschäftige ich mich nicht so viel mit. Weiß nicht warum, es ist mir zu komplex, die Angebote sind zu groß. Ich tauche lieber so in die Vergangenheit ab, in das, was so vor meiner Geburt passiert ist, eher. Habe viel Musik immer so ein bisschen im Kopf und komme gar nicht so oft dazu, Musik zu hören. Und bin sehr froh, dass ich aber selber Musik mache, weil ich immer wieder merke, dass mir das total viel gibt, total viel hilft, könnte man sogar vielleicht sagen, so allgemein im Leben. Ja. Sei es in der Band oder auch alleine ein bisschen. Ich habe für mich neulich wieder die klassische Gitarre entdeckt, wo ich sehr viel Freude drin habe, mich damit zu beschäftigen.
Ja, also für mich war Musik auch schon immer irgendwie wichtig, immer da. So, ich hatte früher Gitarrenunterricht, also ich kann mich nicht an Zeiten erinnern, wo nicht Musik irgendwie immer eine Rolle gespielt hätte. Und ich gehe auch häufig auf Konzerte und kaufe auch immer noch Platten und sowas. Also versuche da schon auf dem Laufenden zu bleiben, was sich so tut.
Wie konsumiert ihr Musik und läuft bei euch im Alltag viel Musik? Ist das, und wenn ihr was hört, ist das CD, Vinyl, Streaming, Radio? Wie läuft das bei euch?
Bei mir ist das leider seit Jahren ausschließlich Streaming so. Das finde ich selber so ein bisschen schade. Ich habe irgendwie ich war nie so mit Vinyl so krass unterwegs, habe ich mal so ganz bisschen angefangen, aber so mit dem Niedergang der CD hat sich das einfach dann irgendwie alles abgelöst. Und mir ist immer so eine Anekdote, dass so meine, ich war jetzt auch nicht riesig, aber so, keine Ahnung, so 500 CDs oder so, die Sammlung, die steht irgendwo im Keller, weil irgendwie auch meine Frau, ich sehe die bei dir da im Hintergrund, so irgendwann zurecht meinte so, ey, wir wohnen jetzt seit drei, also ist jetzt ein paar Jahre her, wir wohnen seit 3 Jahren in der Wohnung so, wir haben noch keine davon gehört, ne? Und das war leider ein sehr starkes Argument, den Platz für anderes zu räumen, weil wir jetzt auch nicht so eine große Bude haben. Das finde ich so ein bisschen schade, wobei das bei mir zum Beispiel sehr viel ist halt so, also vor allen Dingen im Unterwegssein, ne? Ich bin da, bin einer von diesen Typen, die eigentlich immer diese Ohrstöpsel drin haben, sobald die aus der Haustür gehen. So, was sehr wenig auch stattfindet, wo ich mich noch als so, gerade so als Jugendlicher daran erinnere, dass ich sehr oft auch einfach nichts anderes gemacht habe, ne? Also mal so mit Kopfhörer einfach eine Platte durchhören. Das ist mir leider auch so ein bisschen in den letzten 20 Jahren Erwachsenenleben so ein bisschen abhanden gekommen irgendwie.
Ja, bei mir ganz genau dasselbe, außer dass ich es überhaupt nicht einsehe, dass ich meine CDs woanders hinräumen musste.
Du hast ja eine ganz andere Wohnsituation.
Also genau dasselbe, dass auch nie eine gehört wurde, aber ich sehe es einfach nicht ein.
Mir ist jetzt auch nicht so, dass ich meine Schallplatten und CDs ständig in der Hand habe. Die stehen im Regal und da stehen so gut, aber ja.
Ja
Aber
klar,
ich.
das ist ja auch einfach, man muss die auch einfach angucken. Die müssen einfach da sein und
Genau.
man muss die, ich weiß nicht, ist halt so.
Das ist meine Briefmarkensammlung.
Genau, ist halt ein bisschen größer und schwerer, aber ja. Also ich habe auch Platten zu Hause, allerdings, ich habe ja schon gerade gesagt, dass mir vieles am Musikkonsum zu komplex ist. Es ist auch, ich bin nicht mehr oft in Plattenläden unterwegs und kaufe mir irgendwie neues Zeug. Also der Großteil davon ist irgendwie skurrile Flohmarktfunde und so. Und ich genieße es sehr, 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 Platten zu hören, aber mache das auch tatsächlich nicht besonders oft. Aber wenn ich es mache, dann ist es, ja, dann freue ich mich sehr. Es ist schon echt anders als zu streamen. Und ich habe dieses Streaming-Zeug auch eine ganze Zeit lang, hatte ich da auch irgendwie gar keinen Bock drauf, aber ja, jetzt wenn man so zum Beispiel seine eigenen Veröffentlichungen auf bei Streamingdiensten hat, spätestens dann meldet man sich dann doch auch mal an. Und ja, es hat schon auch, ja, schon auch ganz cool, so in alles Mögliche wieder mal reinzuhören oder na, wie schon gesagt, ich entdecke nicht so viel Neues, aber in der Vergangenheit zu wühlen geht ja mit den Streamingdiensten auch ganz gut und das mache ich ganz gern.
Philipp hatte noch eine
Ja,
Frage.
also wie gesagt, ich kaufe immer noch gerne Platten, also Vinyl. Aber auf der anderen Seite finde ich auch Spotify super, um sich so inspirieren zu lassen oder um neue Bands zu entdecken. Und Sachen, die ich da gut finde, die kaufe ich mir dann häufig auch und höre die tatsächlich dann auch ab und zu auf Vinyl.
Und welche Musikerinnen oder Bands haben bei euch im Laufe des Jahres, im Laufe des Lebens einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Was sind so die absoluten Faves, wie man so schön sagt?
Michael Jackson, Queen und Radiohead.
Das ist eine gesunde Mischung.
Okay. Bei mir ist es Can.
Das ist
Bathory.
oh.
Passt nicht so ganz ins Konzept, aber es sind ganz unterschiedliche Sachen. Sonic
Ja, echt.
Youth. So eine Zeit lang. Also so Jazz-Sachen mag ich gerne. Das ist natürlich unglaublich vielfältig, da sage ich mal stellvertretend John Coltrane. Keine Ahnung. Ja, jemand anders bitte. Vielleicht fällt mir noch was ein gleich.
Ich finde es mega, ich finde das immer eine super schwere Frage. Also für mich ist die so von ganz Anfang bis heute sind so, ist Jimi Hendrix jemand, den ich sehr konstant ziemlich abfeier. Ich bin aber auch riesen Rap-Fan. Das ist aber eigentlich immer so, dass das so ein bisschen so läuft, dass man immer wieder neue MCs entdeckt. Also das konsumiere ich noch ein bisschen so auf so eine andere Art. Die flashen mich dann so für so ein, zwei Alben oder Jahre oder so. Ne? Deshalb ist das da total schwer. Also da könnte ich jetzt welche, aber es sind auch so ein paar Unbekannte so nennen. Also Big L und Sean Price sind zwei Typen, die ich da seit Jahren ultra abfeier.
Big L
Aus
kenne
dem
ich. Big
Big
L
L?
kenne ich, ja.
Bester Punchliner. aus meiner Jugend bin ich sehr so, so Pantera und Crowbar und so ein Stuff. Das fahre ich ab. Ich habe dich ja auch mal in einem Corrosion of Conformity Shirt gesehen, die ich auch, also nicht alle, aber sehr viele Platten sehr, sehr geil finde.
Wurde jetzt ein Song von COC gecovert von Ryan Adams und das ist fantastisch. Also
Ah, krass.
Clean
Okay,
My
das.
Wounds von Ryan Adams gecovert. Das ist ja ziemlich fantastische Version.
Das streame ich dann gleich direkt mal. Genau.
Ja, also bei mir war das so hauptsächlich so 90er Jahre Slacker Indie, also sowas wie Pavement oder so. Sonic Youth auch wichtig und dann so Chicago Post Rock, Tortoise, See & Cake, solche Sachen. Finde ich auch
Sehr
immer noch
cool.
super, ne?
Ja, habe ich auch alles gehört, ja, super. Wann habt ihr zum ersten Mal ein Instrument in die Hand genommen und war das direkt das, was ihr heute spielt?
Ne, ich hatte mit, also Blockflöte vermutlich, aber dann Unterricht auch später mit Geige zuerst tatsächlich für
Juhu,
ein
wusste ich gar
Jahr.
nicht.
Ja.
Hast du
Aber
noch?
also es war ein Jahr mit 7. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht geglänzt. Und dann Klavier, Unterricht und dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, so mit 12, 13 und dann später mit 15, 16 dann angefangen, Gitarre mir selbst beizubringen.
Aber dann war die Basis ja wahrscheinlich schon gelegt, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, das war dann irgendwie so ein bisschen ungewollt auch später mit dem Unterricht. Aber genau, war dann doch, im Endeffekt war es dann ganz cool, weil ich dann natürlich sonst das gar nicht hätte machen können, mir selbst Gitarre beizubringen oder so.
Cool.
Überleg gerade, ich glaube, bei mir war das neben so dieser musikalischen Früherziehung wahrscheinlich Orgel, wenn ich mich richtig erinnere. So und diese 80er, 90er Jahre Heimorgelwelle geritten.
Holzvertäfelung
Ja,
und keine Ahnung.
genau. Yamaha
Cool.
Orgelschule. Und dann in meiner ersten Band, da bin ich, glaube ich, würfelmäßig, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich eigentlich sollte ich Bass machen. Weil, also es war so das erste Mal auch dieses, ah ja, komm, keiner kann was, du machst das, du machst das, du machst das. Und dann ging es aber ziemlich schnell zum Schlagzeug eigentlich. Das habe ich so mit 12, 13, glaube ich, angefangen. Genau, habe dann auch noch mal irgendwann ein bisschen Gitarrenunterricht genommen für ein, zwei Jahre, aber eher gar nicht mit dem Ziel, das irgendwie zu lernen, sondern weil ich nur ein bisschen besser verstehen wollte, was bei diesen Gitarristen da so passiert. Genau.
Ja, also ich hatte ein paar Jahre Gitarrenunterricht, so klassische Konzertgitarre. Und als dann so die erste Schülerband gegründet wurde, da gab es dann schon zwei Gitarristen und dann ist für mich der Bass übrig geblieben. Aber ich habe es bisher nicht bereut. Also war doch ganz gute Situation.
Bei mir war es schon auch die Gitarre von Anfang an. Also ich erinnere mich, dass mein Papa, als ich wirklich ein Kleinkind war, irgendwie, der hatte sich aus irgendeiner Spanienreise eine Gitarre mitgebracht und hat irgendwie uns zum Einschlafen irgendwelche spanische Folklore oder Sea Shanties im Wechsel vorgesungen und gespielt. Und da habe ich dann auch drauf rumgeklampft. Und seitdem wollte ich dann Gitarre lernen, musste dann auch noch so durch die Blockflöte durch. Das habe ich nicht so gerne gemacht, aber. So, ich habe dann schon auch mit 8, glaube ich, angefangen, Gitarrenunterricht zu kriegen.
Warum gibt es das eigentlich? Ich musste das zum Glück nicht machen, aber wie viele Kinder diese Blockflöte, die ja, glaube ich, keine Rolle spielt, außer da, oder? Dass man halt das einmal damit gequält werden muss mit zwischen 6 und 10. Ich kann mir
Ja,
nur
wenn man jetzt
vorstellen,
die
dass das.
Dur-Tonleiter irgendwie lernen will, praktisch,
Exakt.
dann ist es dafür, glaube ich, ganz
Ist
gut.
wahrscheinlich auch einfach billig.
Oh ja, auch ein guter Punkt, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das Blockflötenkartell Knebelverträge mit den Kultusministerien abgeschlossen hat und das dann so in den Lehrplan gedrückt wurde. Anders ist mir das nicht
Ja,
zu erklären.
noch,
Flöte
genau.
und Triangel.
Ja,
Triangel und Xylophon, dieses
genau, Glockenspiel.
kleine
Glockenspiel fand ich aber
Glockenspiel,
gut, ehrlich
genau.
gesucht. Fand ich gut, habe ich gerne gemacht.
Glockenspiel fand ich auch cool, ja. Wie kam es zur Gründung von Cadavre de Schnaps und zu dem doch etwas ungewöhnlichen Bandnamen?
Ja, da muss ich wohl übernehmen. Die anderen waren
Aber
ja da noch gar nicht auf der Welt, als die Band gegründet wurde. Nee, ich habe mit dem Basti zusammen früher in der Band gespielt. Das war, und das ging dann so 2012, 2013 oder so auseinander. Und dann, genau, war irgendwie klar, eigentlich Bock, noch weiter Musik zu machen, aber keine Ahnung wie. Und ich habe dann zu der Zeit so viel rumprobiert. Also meine Grundidee war eigentlich immer so, okay, eigentlich wäre es cool, dass man nicht irgendwie jedes Mal in irgendein Studio fahren muss und 1000 Euro bezahlen muss, um dann irgendwas aufzunehmen, sondern am coolsten wäre es eigentlich, wenn man selbst irgendwas machen könnte. Und ich habe dann angefangen, einfach für mich selbst erstmal so relativ primitiv mit so einem Vierspurgerät einfach Songs zu machen, weil ich irgendwie Lust hatte, das auszuprobieren. Und so ging das dann los. Genau, das war dann auch erstmal gar nicht so gedacht, dass man damit auftritt oder in die Öffentlichkeit geht oder sowas. Aber genau, Freunde von mir, die auch selbst, oder ein Freund vor allem, der organisiert auch selbst Konzerte in Kölner Umgebung, Philipp Süß, der hat dann mich mehr oder weniger gedrängt, irgendwann ein Konzert zu spielen. Und dann musste natürlich auch der Bandname schnell her, weil ich jetzt nicht unter meinem normalen Namen einfach spielen wollte. Und das war dann eher so aufgeschnappt irgendwo bei so einer Sendung, Karambolage, und klang irgendwie ganz witzig und der Name musste ja schnell her, deswegen habe ich den dann einfach genommen. Und ja, so hat sich das so ein bisschen ergeben, dass dann auch so zwei, drei Leute das auch ganz cool fanden und dann meinten ja, komm, mach doch mal ein paar CDs und dann habe ich das auch gemacht und dann genau irgendwann nächstes Album angegangen und dann kamen auch schon bald fix Leute dazu. Also Live und Philipp waren dann auch dabei unter anderem und so wurde das dann über die Jahre zu einer Band.
Schöne Sache. Ihr kommt ja aus Köln. Gibt es in Köln eurer Meinung nach einen großen Zusammenhalt und gegenseitigen Support in der Musikerinnen-Szene oder ist das zu
Also ich habe
weitläufig?
jetzt, ich habe da jetzt keine, also weitläufig ist es glaube ich nicht. So Köln ist ja irgendwie dadurch, dass das Zentrum, dass es sehr zentral ist oder zentralistisch ist die Stadt, also ist ja eine Ringstadt, ist es jetzt nicht weitläufig irgendwie, würde ich sagen. Also man kennt schon viele Leute irgendwie und ist auch immer wieder so, dass man, wenn man mit jemand anderem neues Musik macht, dann erfährt man irgendwie dann einen Monat später, ach, mit dem war es auch schon, werden mit da warst du auch schon dabei und die Leute kennst du auch und so weiter. Also irgendwie kennen sich doch alle um
Hinzu.
zwei Ecken. Ja, genau. Und ja, aber ich habe jetzt auch keinen Vergleich oder so, ne? Also ich habe jetzt nie in einer anderen größeren Stadt gewohnt. So klar, so in Hamburg, Berlin hört man ja immer, dass es da irgendwie noch mal anders zur Sache geht. Aber genau, wir kennen ja jetzt auch in Köln ein paar Leute und macht schon auch Spaß, sich hier auszutauschen mit den Leuten.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde schon, dass wir irgendwie, also es schon viele Kontakte gibt zu allen möglichen Leuten, die Musik machen und mit denen man zu tun hat oder mal zusammen auftritt oder so. Und bestimmt ist dieses Netz an Bands oder Leuten, die Musik machen, größer als das, was wir überblicken können. So, das fühle ich so, ohne es zu wissen. Aber ich glaube, wir sind schon ganz, also wir haben jetzt gerade so, wenn ich an Louis denke oder so, mit dem wir aufgenommen haben oder keine Ahnung, hier unsere, halt die eng befreundeten Bands oder viele von uns spielen ja auch noch in anderen Bands, die dann wieder irgendwie um die Ecke miteinander verbunden sind und so. Das gibt es schon irgendwie. Aber ich
Ja.
würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da für Köln sprechen kann, so dass das da so ist, aber. So, das, was ich überblicken kann, da gibt es schon was, was ich auf jeden Fall ganz angenehm finde und wo ich, ja, so angenehm und schön, dass da irgendwie so ein genau, so ein paar Leute gibt, wo man weiß, so, die interessieren sich so für Musik und vielleicht auch so sogar ein bisschen für die Art von Musik, die man selbst macht. Und da gibt es Interesse oder auch Toleranz. Ja, ja, also ich fühle mich da, was das angeht, ganz wohl, aber auch ohne einen Vergleich zu haben, wirklich einen ernstzunehmenden mit einer anderen größeren Stadt.
Wie ist denn die Proberaumsituation in Köln? Ist das okay?
Boah.
Findet man einen Proberaum oder ist das, sobald man hört, es ist ein Proberaum frei, stehen 10 Bands an der Tür und wollen das Ding haben?
Das ist super entspannt. Also es gibt viel mehr Proberäume als Bands.
Und die sind doch alle trocken und sauber und billig.
Also traumhafte Verhältnisse in Köln.
Genau.
No, nee, ich finde, also ich finde es. Ich weiß halt auch da nicht, ich habe immer nur in Köln gelebt, ne, wie das in anderen Städten ist so. Beziehungsweise ich habe meine Schulzeit ein bisschen außerhalb beim Land verbracht. Also meine Eltern sind da rausgezogen. Und das ist natürlich schon irgendwie so ganz anders. Ne? Da war das halt so, da haben wir halt seltenst für einen Proberaum bezahlen müssen. Das war jetzt nicht leicht, was zu kriegen, aber wenn, hat man dann irgendwo irgendwas, was ziemlich groß war meistens und man sich vielleicht alleine hatte oder zu zweit geteilt und halt eben, wie gesagt, oft umsonst. Ne? Das empfinde ich hier halt anders. Ich bin jetzt mit meinem Schlagzeug irgendwie seit zig Jahren in dem gleichen Komplex. Und ja, finde es halt natürlich schon eher teuer und ein bisschen siffig. Auf der anderen Seite aber auch ist das so zur Normalität geworden. So würde ich es mal sagen. Ne? Und ich habe aber jetzt nicht, weiß nicht, was die anderen mal sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt, wenn man mal eben so einen neuen Raum haben wollte, dass das jetzt sehr schnell geht. Und da
Was zahlt man in
grundsätzlich.
Köln für so einen siffigen Raum?
Boah, die
Zahlen wir?
Preise insgesamt, wir teilen uns nicht mehr damit vielen.
Ja, wir zerteilen uns den mit vielen. Boah, ich habe es gerade auch gar nicht auf Schirm. Ich glaube, irgendwas zwischen 300 und 400 Euro oder
Okay.
so.
Ich glaube,
Ja.
es waren über 400, glaube ich.
Ja, es ist auf jeden Fall nochmal deutlich teurer geworden irgendwann.
Ja,
Boah.
Corona hat das natürlich durch die
Ja.
Energiekrise alles wieder teurer gemacht, ja.
Ja. Also von den Beträgen, wenn man jetzt mit mehreren drin ist, geht das total, ne? Ich finde es dann immer auch, das ist ja, also ist immer so ein Leid meines Instruments, ja. Das Schlagzeug ist halt in einer Mietswohnung zu machen sehr, sehr schwer. Und das ist manchmal so ein bisschen halt, also will ich jetzt auch nicht rumjammern, ne? Aber der ist natürlich dann immer abends belegt, ne? Also dann, wenn man halt selber mal Zeit hätte zu üben. Also für mich ist zum Beispiel sowas, ist halt, ja, Schlagzeug üben total rar, so, ne? Wie
Zum
schafft ihr
Glück bist du
es?
einfach ein Talent, das ohne Üben super spielt.
Naja.
Wie schafft ihr es, im stressigen Alltag Platz für die Band freizuhalten? Funktioniert das gut oder ist das immer so ein bisschen Balanceakt zwischen Familie, Beruf und Leidenschaft?
Also erstmal funktioniert das durch den Jong aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Also Jong ist so am ehesten der immer mal wieder so erinnert. Und ich finde, wir haben jetzt eigentlich so ein ganz gutes System inzwischen. Also wir haben so ein, kann man ja so erzählen, so ein Google-Spreadsheet, wo wir immer mal wieder so in die Monate, 2, 3 Monate im Voraus gucken. Dann trägt jeder mal ein, grün, rot, grün, rot, grün, rot. Und dann
Cool.
versuchen wir im Normalfall dann nochmal in Erklärung eben uns einmal hinzusetzen und die nächsten 4, 5 Termine oder so abzumachen. So. Also mir gefällt das gut. Ich weiß gar nicht, wie die anderen dazu stehen, aber dadurch kriegen wir schon, finde ich, eine recht hohe Frequenz rein. Weil ohne das, glaube ich, könnte es auch super schnell passieren, dass man mal plötzlich 2, 3 Monate nicht probt.
Ja, das ist aber schon irgendwie so phasenweise, was wir machen, ne? Also wir haben ja keinen regelmäßigen Probetermin, wie viele ja sonst, ne? Und das heißt, wir haben dann Phasen, wo wirklich viel passiert, auch im kurzen Abstand, was echt immer ziemlich, ziemlich cool ist, so, weil dann, weil man dann so richtig reinkommt in so eine Musikmach-Energie und so eine inspirierende, und dann haben wir dafür aber auch mal wieder 2, 3 Wochen nix.
Ist doch
Aber
aber auch
eigentlich ist das, glaube
okay,
ich,
ne?
ganz,
Ja.
ja, also okay ist auf jeden Fall. Vielleicht ist es sogar besonders gut. Also es
Ja.
hat auf jeden Fall was für sich.
Immer so ein bisschen
Genau.
Abstand zur eigenen Sache nochmal bekommen und nochmal mit frischer Energie rangehen oder vielleicht mit einer anderen Perspektive, finde ich, ist nie verkehrt, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Workflow inzwischen entwickelt. Also, dass wir Sachen bei der Probe mitschneiden und dann ausarbeiten und in die Dropbox laden und damit weiterarbeiten. Also so, das hilft, glaube ich, schon. dass wir da so am Ball bleiben und die Idee nicht aus den Augen verlieren.
Ein Hoch auf die Technik, sponsert bei Dropbox und Google. Ende Juni erschien eure EP One of the Laziest Takes. Wie verlief der Entstehungsprozess der Songs?
Ich glaube, bei allen Songs darauf war es so, dass ich irgendwie mal so Grundideen schon mal rumgeschickt hatte als Demo, als ganz Basic Demo oder so. Und dann ist es irgendwie 1,5 Jahre durch die Blackbox Band gegangen, beziehungsweise beim ersten Song kürzer. Aber genau, das sind schon, also meistens dauert es schon sehr lange, glaube ich, bis so ein Song bei uns wirklich von der ersten Idee bis das dann fertig ist.
Ja, blöderweise irgendwie haben alle immer so eine Meinung und so. Das ist
Ja,
immer
diese
diese
leider
Demokratie, die
ist
ist so
leider von der
furchtbar.
von die Band ist leider von der Diktatur zu einer Demokratie übergegangen
Ja, so ist das.
in den letzten
Diktatur war
Jahren.
es, als du noch alleine warst mit, ne? Auf
Obwohl ich weiß auch
einer
nicht, ob es da so viel unkomplizierter dann war. Aber ja, auf jeden Fall, genau, das braucht immer so seine Zeit, aber ist ja auch irgendwie ganz gut so, während wir jetzt die Sachen fertig gemacht haben und irgendwie, ja genau, das hat ja dann alles noch ein bisschen Vorlauf gebraucht, bis dann die EP dann auch veröffentlicht wurde. Geht ja der Prozess schon weiter mit anderen Songs, ne? Also ist jetzt nicht so, dass man da jetzt gar nichts macht in der Zeit. Ja, aber ist schon immer eine Herausforderung, dieses ausdiskutieren und irgendwie auf einen Nenner kommen, mit dem dann, also Nenner in dem Sinne, dass dann wirklich auch alle das irgendwie cool finden. So manchmal klappt das ein bisschen easier. Jetzt so bei ein, zwei Songs auf der EP hat es, glaube ich, auch schon sehr lang gedauert.
Ja.
Genau, aber irgendwie ist es ja dann auch sehr schön, wenn es dann doch am Ende klappt.
Ja,
So.
voll. Und was halt dann immer hilft, ist, sich halt irgendwie so einen Zielpunkt zu setzen, ne? Dann einfach einen Studiotermin zu machen, wie wir es dann ja auch gemacht haben und so. Und da gibt es Leute, die immer voranpreschen und dann gibt es Leute, die gerne auf die Bremse drücken und sagen, hey, macht mal langsam so, das ist noch nicht richtig ausgefeilt. Gibt es ja in jeder Band. Bei uns gibt es auch einen, der dafür zuständig ist. Naja, genau. Und das ist aber auch für diejenigen ist es sehr befriedigend, wenn man dann in so ein, ja, so eine Zielsetzung auf einmal hat und dann man Entscheidungen viel schneller trifft und mehr aus dem Bauch vielleicht, was ich glaube, was in vielen Fällen, vielleicht in den meisten Fällen eigentlich auch eine gute Idee ist. So. Man kann, glaube ich, nicht vorher den perfekten Song konstruiert, komponiert haben im Kopf oder irgendwie. So, es ist, das hat immer was mit Bauchentscheidungen zu tun und mit dem, wie die einzelnen Menschen in der Band halt so, was so mehr oder weniger automatisch auch aus denen rauskommt. Und das finde ich ist ganz gut gelungen, auf jeden Fall, auf der EP.
Sind die Songs denn fertig, wenn sie aufgenommen sind? Oder verändern die sich noch danach?
Ich glaube, die können sich schon noch verändern. Aber das ist auf jeden Fall dann so ein Punkt, wo das für mich zumindest erstmal dann abgeschlossen ist, das Thema. Und im besten Fall, wie jetzt, finde ich bei allen 4 Songs auf der EP auch so auf eine sehr coole Art abgeschlossen. Heißt aber nicht, dass man, wenn man dann 3 Jahre später irgendwie irgendwo ein Konzert spielt und das dann übt und dann fällt einem irgendwas Neues ein, so dass man das dann nicht auch machen kann. Ne? Also das, so ich merke das jetzt mit älteren Songs oder so, dass da ja auch sich noch hin und wieder hier und da was modifiziert.
Ja, genau, haben wir auf jeden Fall gemacht, ne? So ein paar Sachen immer mal verändert, wenn die sich anders angefühlt haben oder so. Und also ich meine, wir würden ja nicht mehr bewusst, glaube ich, an Songs arbeiten, weil die aufgenommen sind, weil dann der Fokus halt auf neuen Sachen liegt und man dann, genau, nicht mehr so bewusst hat, also nicht mehr sich vornimmt an alten Songs, die noch mal anders zu arrangieren. Aber es passiert auf jeden Fall trotzdem. Nicht oft, aber es passiert.
Du hast jetzt gesagt, dass die Songs 1,5 Jahre gebraucht haben und das schon ein recht langer Zeitraum war. Kommt daher der Titel One of the Laziest Takes? Dass ihr ein bisschen
Nee,
langsam
also
seid?
der Titel, Ja, liegt natürlich nah so ein bisschen.
Okay.
Kommt jetzt, also das war jetzt nicht die Überlegung, ne? Also letztendlich ist es ganz schnöde, einfach nur ein Song oder ein Textfragment einfach aus einem der Stücke. Also das auch wieder ein Beispiel, EP-Titel irgendwie festzulegen, war auch nicht so einfach, weil da
Beispiel
auch
für unseren langsamen
nicht.
Arbeitsprozess, oder was meinst du? Ja.
Ja, jeder natürlich eigene Meinung hat und so.
Das ist schrecklich.
Genau, also ich hätte zum Beispiel einen anderen genommen.
Ich auch. Wie
Ja.
kommst du
Aber
denn?
man darf es natürlich sehr gerne.
Heute
Wenn ich so darüber rede, eigentlich passt es dann wieder ganz gut, der
total,
Titel.
total.
Eben. War das eigentlich das, wo wir das mit den 10 Daumen gemacht haben? Ja, ne?
Ja, also
Aber ich weiß gar
genau.
nicht.
Ich glaube, an mehreren Stellen, und das ist eigentlich eine sehr gute Entscheidungsfindungsmethodik.
Ja.
Ja.
Jeder wäre. Also
Ähm,
jeder.
ich, ich,
Achso,
ja,
sag.
erzähl. Ja, ich glaube,
Nee.
es ging da um das Cover, und final, genau, ein Bekannter von oder ein Freund von Live hat ja das Cover gemacht. Und es gab noch 2 Varianten davon, verschiedene Farben. Und wie immer war natürlich unklar, wer wie wann das entscheidet. Und genau, die Methodik war dann, dass jeder 10 Daumen hat, die er quasi nach Gusto verteilen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel 6 Daumen für das Bunte und 4 Daumen für das graue
Also wir
Cover.
reden natürlich, es ist aus dem Kontext klar geworden, über irgendwie einen Chat, ne? Also ich habe eigentlich nur
Klar,
zwei
ja, ist schon klar.
Daumen.
Ja,
Und
ja.
eigentlich sind die Entscheidungsprozesse eher so. Eine Entscheidung steht auf irgendwie auf der Agenda und es wird gesagt, okay, wir müssen das überlegen. In 2 Wochen müssen wir die Entscheidung treffen. Keiner macht sich Gedanken. 2 Tage vorher erinnert der Jong mit einer harten Deadline dran und dann wird zum Schluss im Stress irgendwas mit Daumen gemacht.
Ja, und daran, dass man dann 6 zu 4 Daumen verteilt, also eine Person 6 zu 4 Daumen verteilt, sieht man, dass man ja noch nicht mal mit sich selbst irgendwie im Reinen ist. Also.
Ja. Und es ist so, also was vielleicht da noch reinspielt, ist, wir haben so eine Situation bei uns, ich finde das immer sehr amüsant. Also fast grundsätzlich ist Patt, aber immer in verschiedenen Konstellationen. Also es ist sehr, sehr selten, dass 3 Leute denken, man sollte den Song so spielen oder das Cover sollte so sein, sondern immer wieder bin ich mal mit Philipp einer Meinung oder der Jong dann mit Philipp oder ich mit dem Live. Und das zieht sich durch meiner Meinung nach durch fast alles, was ich manchmal dachte, das wäre ganz geil, einfach nur noch ein fünftes Bandmitglied für diesen Prozess zu rekrutieren, das sonst nichts macht, außer halt Patz zu vermeiden.
Schiedsrichter.
Ja, sowas in der Art, genau. Ja.
Oder wie nennt man das, so ein Vermittler, ja, genau.
Nee, einfach nur eine stimmberechtigte Person. So, das reicht ja schon, dass es halt nicht
Okay, also
50-50
künftig werde
ausgehen
ich
kann.
alles entscheiden. Das ist super.
Machen
Ehrlich
wir
gesagt, warum nicht? Prima. Inwiefern unterscheidet sich die neue EP von der Vorgänger-EP An Learning by Doing aus dem Jahr 2022, musikalisch und textlich? Da ist ja mit Sicherheit eine Entwicklung passiert zwischen den
Wir
zwei
haben es auf jeden
EPs.
Fall anders aufgenommen. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ganz anders.
Inwiefern?
Ja, die 22 war ja auch sehr ja eine Corona-EP. Hat ja, hat, haben wir das Gegenteil von live aufgenommen. Also jeder bei sich zu Hause. Das ist für mich der wesentlichste Unterschied. Und mit der letzten EP waren wir ja live im Studio, haben live eingespielt. Und das war halt natürlich eine ganz andere Erfahrung. Und da finde ich, sind wir auch irgendwie, ja, ist irgendwie, ja, ist jetzt ein bisschen naheliegend, wenn ich sage, es ist organischer geworden, aber es ist organischer geworden.
Ja, ist auch irgendwie, weil der Luis, der da im Studio uns aufgenommen hat und engineiert hat, natürlich ein bisschen mehr Ahnung hat, was man für Amps und Mikros etc. benutzt etc., ist der Sound auch einfach stimmiger geworden, würde ich sagen. Und von den Songs her ist es auch, würde ich behaupten, mehr ein Band-Sound geworden als das, was wir davor gemacht haben.
Stimmt, bei der Unlearning by Doing gab es noch recht viele Overdubs, gibt es jetzt immer noch, ne?
Gab es
Aber
viele Overdubs? Es gab, glaube ich, auch da noch recht viel, was ich so vorgegeben hatte oder was ich, ja, genau, eigentlich vorprogrammiert hatte. Das war diesmal, würde ich behaupten, ging das schon mehr in so eine Richtung, dass wir dann die Sachen ziemlich viel zusammengespielt haben und dann auch zusammen Dinge angepasst haben, was jetzt in Zukunft mit Sicherheit noch viel mehr passieren wird, dass ja, das aus der Band heraus selbst wächst. Ja, also rundum, finde ich, haben wir da einfach noch mal einen guten Schritt gemacht mit dem Ding.
also hat sich aus dem Solo-Projekt, mit dem du angefangen hast, entwickelt sich das eigentlich immer mehr zu einem demokratischen, das meine ich jetzt auch gar nicht ironisch, zu einem demokratischen Bandkomplex.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, also ist eigentlich relativ klar inzwischen die Entwicklung, würde ich sagen. Und genau, äußert sich jetzt auch daran, dass es das jetzt auf der EP noch nicht zu hören, aber jetzt bei den neueren Sachen, die wir gerade angehen, auch Ideen von vor allem Basti auch mit reinspielen, also Grundideen schon, und dass die Ideen auch nicht mehr immer weniger so sind, okay, hier, ich habe einen Song, sondern eher in so eine Richtung gehen, okay, ich habe hier so ein kleines Snippet oder so. Und damit schon begonnen wird, einfach dann zu arbeiten. Ja, also ich glaube, ich bin da für mich auch einfach viel entspannter als jetzt noch vor 5 Jahren oder so, dass ich das irgendwie anregend eher finde, wenn sowas kommt, als dass ich irgendwie unbedingt eigene Dinge durchballern muss. Ich glaube, dass das der ganzen Sache ganz gut tut.
Da bin ich schon auf die Big L und Bathory-Einflüsse gespannt in den neuen
Aber
Songs.
die frühen Bathory, ne? Nicht das mit dem Zeug.
Die beiden EPs wurden ja finanziell unterstützt vom Kulturamt der Stadt Köln. Welche Möglichkeiten hat euch das eröffnet?
Ja, also jetzt sehr konkret bei der EP natürlich, dass wir die Studiokosten damit tragen konnten. Weitestgehend. Also da kommt natürlich noch Mix, Mastering und so dazu. So, wir haben schon auch ein bisschen was dann auch selbst aus eigener Tasche gezahlt, aber das erleichtert es natürlich dann so eine Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen dann halt 2 Tage ins Studio und machen dann noch den Mix und machen nochmal Overdubs und so weiter, ne? Also es hat schon gut uns in die Karten gespielt, auf jeden Fall.
Ihr seid ja auch keine Band, die jetzt sehr oft live spielt und habt jetzt keine großen Gageneinnahmen, das meine ich halt. Dann ist ja, glaube ich, so eine Förderung echt ganz gut, um die Bandkasse zu füllen, ne?
Auf
Ja,
jeden
ist
Fall, ja.
super. Total geil, dass es sowas gibt.
An dieser Stelle vielen Dank natürlich an die Stadt Köln. Also, sorry für den ironischen Tonfall, ist gar nicht ironisch gemeint, sondern natürlich wirklich, wirklich sehr gut. Doch, ja.
Warum macht er eigentlich immer eine EP statt mal ein Album? Ist es Faulheit oder ist es einfach nur praktisch?
It's a lazy
Um
Beides.
damit die Abstände nicht noch größer sind, wenn ihr 10 Songs machen müsstet.
Also, da sind wir auch so ein bisschen. Oder ich gehe da mal kurz rein. Ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. So. Ich bin zum Beispiel Fan von diesem EP-Ansatz, weil genau was du halt sagst, so, ich spiele halt noch in einer anderen Band, bei dem Miwai Project heißen die. Da haben wir jetzt komplette Platten gemacht. Da war ich bei zweien beteiligt und das war jetzt bei der zweiten zum Beispiel, die ist jetzt auch rausgekommen vor ein paar Wochen, Monaten. Und meine Spuren habe ich aber, die ist anders produziert als unsere, aber meine Spuren habe ich vor, ich glaube, fast 2 Jahren
Oh.
eingespielt. Ne? Und das ist dann so eine, ich bin da total zufrieden mit dem Ergebnis, das soll das gar nicht so schmälern, aber das ist genauso, das geht, ist dann halt so sehr große Distanzen. So, das ist was ich cool finde bei dem Ansatz, eher zu sagen, naja, jetzt hat man mal 4, 5 Sachen und hat, was wir auch eingangs schon mal hatten, dieses Thema mit, wie wird Musik konsumiert. Ne? So, dadurch, dass es viel über Streaming läuft, so finde ich das halt irgendwie ganz guten Modus. So, aber jetzt könnte ich gerne noch mal zum Jong übergehen, weil Jong da auch ein bisschen so Albumverfechter ist und ich finde, das hat aber auch sehr gute Argumente sozusagen.
Also machen wir
Genau,
demnächst ein
ja.
Best-of.
Genau, also genau, ich bin auch eher, also ich bin eher Album-Fan, muss ich auch sagen. Trotzdem, also für mich waren das genau dieselben Argumente, die Basti eben genannt hat, das jetzt so zu machen. Trotzdem hoffe ich jetzt, dass als nächstes ein Album kommt. Ich glaube, es ist auch nicht so unrealistisch, weil wir jetzt schon echt viele, viele gute Ansätze haben. Und ja, genau, ich fänd's irgendwie ganz schön. Ich finde ja doch die Vorstellung, so ein ganzes Album irgendwie, also ich weiß es ja auch, bei mir ist es als Konsument ganz anders. Ich höre halt wirklich Alben, ne? Ich höre jetzt selten mal irgendwie einzelne Songs oder Playlists oder sowas. Deswegen, allein aus dem Grund ist es für mich schon reizvoll, der Gedanke, das nochmal zu machen. Aber es ist natürlich, klar, es ist natürlich sehr viel mehr Arbeit nochmal, sehr viel mehr Musik, die man dafür machen muss. Aber ich glaube, wir sind da gerade tatsächlich auf einem ganz guten Weg, das hinzukriegen. Und irgendwie habe ich bisher überraschenderweise auch noch keine großen Proteste aus der Band gehört, das durchzuziehen. Ist schon ungewöhnlich, also das muss man eigentlich jetzt einmal nutzen.
Wird
Die kommen
schnell
schon.
ja, also ich
Schweigen.
finde beide Ideen natürlich gut, aber also ich finde es aus mehreren Gründen halt sinnvoller, wenn man alle 2 Jahre irgendwie ein paar Songs veröffentlichen kann und nicht dann 5 Jahre auf das nächste Opus warten muss und man selbst mit den Songs dann gar nicht mehr so viel zu tun hat. Also insofern bin ich eher so Team Basti und alles, was fertig ist, raushauen und dann sich neuen Ideen zuwenden.
Dann schlage ich mich jetzt nochmal auf Jungs Seite, damit der Patt wieder besteht, weil es total wichtig finde, so was Großes zu haben, wo man sich dann auch mal so richtig reinbegeben kann, als jemand, der sich für eine Band zu interessieren anfängt und nicht 4 Songs hört und dann war es das schon wieder mal gar keine Zeit gehabt, sich auf irgendwas richtig einzulassen, was da passiert. Außerdem hätte ich gerne irgendwann, vielleicht irgendwann auch mal, das wäre ist ein unglaublich großer Traum, Vinyl von unserer Musik. Das lohnt sich bei einer EP leider nicht so richtig.
Da ich ja jetzt, das haben wir ja vorhin beschlossen, immer das letzte Wort haben werde, bin ich also pro Album und pro Vinyl. Punkt. Ich möchte keine
Ich bin aber
Widerrede.
gegen Vinyl. Ich bin gegen Vinyl.
Ach,
Also
jetzt
2
geht
zu
das
3
los.
dann.
Jetzt geht das los.
Das ist also
Eieieiei.
entschieden. Das ist doch gut. Machen wir ein
Wir
Album.
machen Vinyl mit CD-Beilage. Der geile Kompromiss.
Einfach beides.
Wie schwierig ist es für euch, an Konzerte zu kommen? Ihr spielt ja nicht oft live, aber ich kann mir vorstellen, selbst Konzerte zu buchen, ist wirklich nervenaufreibend und ätzend.
Ja, also ehrlich gesagt, sparen wir uns das auch seit ein paar Jahren irgendwie großes Booking zu betreiben. Also ich glaube, wir haben einmal 2019 müsste es gewesen sein. Da habe ich mich sehr bemüht, mal irgendwie sowas wie eine kleine Tour oder zumindest, ich glaube, es waren da so 6 Konzerte in 3 Wochen oder sowas. Ja, das war schon, wie du genau sagst, natürlich super viel Arbeit und nervig. Und auch das Endergebnis ist dann halt irgendwie von den 6 Sachen sind dann irgendwie 1 gut, 1 ganz okay und die anderen 4 so, ja gut, super viel Arbeit für kaum jemand ist da, so auf unserem Niveau. Und daher sparen wir uns das so ein bisschen, was wir jetzt dieses Jahr irgendwie bis jetzt ganz gut hinkriegen, finde ich, ist dieses, okay, wir spielen hier und da als Support, was glaube ich einfach für alle Seiten am sinnvollsten ist, weil, also für uns ist das dann einfach natürlich nicht so unglaublich viel Arbeit, als wenn man selbst dann Veranstalter immer ist, auch dankbar, dass dann einfach schon Leute zu den Konzerten kommen, die halt die Hauptband sehen, auch nicht immer dieselben Leute, also dass wir jetzt nicht immer unsere Freunde irgendwie rekrutieren und die paar Menschen, die es halt interessiert. Und das ist jetzt gerade so der Status. Ne? Deswegen ist das jetzt, glaube ich, bei uns gerade gar nicht so ein Riesenthema mit dem Booking. Ja, und jetzt gerade finde ich, fahren wir auch ganz gut damit. Also für mein Gefühl ist es ganz gut, weil, wie du eben schon gesagt hast, wir haben natürlich alle jetzt auch normale Jobs und einige von unseren Familien und so. Und insofern ist der Modus auch irgendwie ganz gut, dass man dann genug Zeit hat, auch neue Musik zu entwickeln und dass da eher der Fokus drauf liegt, als jetzt zu versuchen, irgendwie krampfhaft möglichst viele Konzerte irgendwo zu spielen. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich super Spaß, Konzerte zu spielen, ne? Aber genau, muss halt so ein bisschen überlegen, was so der Nutzen auch dessen ist.
Da
Aber
können
wenn
ja
jetzt
trotzdem.
Konzertveranstalter zuhören, wir spielen gerne Konzerte. Auch mal außerhalb von Köln. So.
Stimmt,
Danke,
dass du das auch mal
so.
sagst. Sorry, war eigentlich ziemlich
Soll
dumm,
jetzt
die Antwort.
nicht so klingen.
Aber
Lösch das.
Köln ist ja von Bands sehr stark frequentiert. Insofern ist das ja schon mal ganz gut, wenn ihr euch als Vorband anpreisen wollt. Ist das bei euch auch so, dass lokale Veranstalter dann für größere Bands Local Support suchen, oder ist das nicht so oft der Fall bei euch?
Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich erst im letzten Jahr so, dass es das wirklich funktioniert. Ne? Also es wirklich auch mal kam auch ein, zwei Mal plötzlich Leute aus dem Nichts auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir es machen. Und ist natürlich super cool für uns. Genau. Also wenn das zum Beispiel so weitergeht, so, ne, das wäre schon mal ganz, ganz gut. Genau, wir spielen jetzt zum Beispiel auch, um nochmal Werbung einzustreuen, beim Indie Cologne Fest am Ende August, Anfang September findet es statt, 31.8., 1.9. Das sind natürlich schon Termine, die sehr dankbar sind, so für eine Band wie uns, ne? Dass wir dann einfach irgendwo spielen, wo einfach Leute sind und denen das vielleicht auch gefallen könnte. Ja, genau. Und ich hoffe natürlich, dass sich das einfach ein paar Mal im Jahr in Köln ergibt, weiterhin. Und ja, wenn es darüber hinaus auch noch was gibt, natürlich jetzt auch nicht alles andere als abgeneigt.
Letzte Frage: Wann kommt das Kadaver des Schnapsalbum? Jetzt egal, ob auf CD, Vinyl oder digital.
Das sind genau diese Ansagen, die man braucht. So, diese Fragen. In mir verkrampft sich schon wieder alles,
Klar,
aber
oder?
ich hau einfach raus,
Ist
nächsten
ja.
Herbst.
6.8.2025.
Okay.
Ich notiere es.
Scheiße.
Gut, aber ist gut eigentlich gut. Ja, ist gut. Machen
Jetzt müssen wir liefern.
5 Monate vorher brauche ich dann alles, ne? Also 6.3.25 Deadline.
Oh Gott.
Habt ihr euch jetzt selbst zuzuschreiben? Es ist hier festgehalten für die Nachwelt.
Alles klar. Ja, okay, dann müssen wir jetzt hier aufhören, wir müssen proben.
Genau. Jungs, ich danke euch. Es war sehr schön.
Ja,
Es
danke
ist auch
dir.
toll, dass alle
Danke
vier
auch.
dabei waren. Wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Fototermin. Und macht's gut und lasst von euch hören.
Action, das machen wir.
Danke.
Okay. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Bahai Records, der Talk mit Yong Il Sin, Live Schönebohm, Philipp König und Sebastian Nase von der Kölner Indie-Band Kadaver des Schnaps. Ihre neue EP One of the Laziest Takes findet ihr im Bahai Records Shop und dank unserer Vertriebspartner Cargo Records und 375 Media im Fachhandel. Das war's für heute. Abonniert uns, folgt uns und empfiehlt uns gerne weiter. Danke, bis zur nächsten Folge. Au revoir. Bar Hill Records. Der Talk.